Ich finde, man kann das ganz gut so beschreiben. Das Potenzial minus der Störfälle, die du in so einem Jahr hast, ist dann das Resultat. Mhm. Und wir hatten Potenzial, wir hatten nur zu viele Störungen. Ich glaube, jeder unserer Spieler dieses Jahr hat unterm Potenzial gespielt. Und das ist natürlich auch eine gute Erkenntnis, zu wissen, da ist noch was rauszuholen. Ja, wir brauchen mehr Effizienz im Sturm. Wir müssen besser am Bulli werden. Immer liegt das Augenmerk auf Schlittschuhlaufen, weil das Spiel ist mittlerweile so schnell, wir brauchen bessere Schlittschuhläufer, die aber auch noch Hockey spielen können. Es gibt ja Schnelle, die hoch und runter rasen, aber muss ja auch mit dem Puck noch was machen.
Löwengebrüll. Ehrlich, bissig, stark. Der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Und hier ist Rüdiger Storch.
Ja, liebe Löwenfans, heute ist es soweit, die zweite Folge mit Jan Bartha. Hallo Jan.
Hallo Rüdiger, ich muss mich entschuldigen, ich habe dich beim letzten Mal Blödmann genannt.
Ja, mehr als berechtigt. Aber da will ich dich auch nochmal konfrontieren gleich zu Beginn unseres Podcasts mit deinem Saisonziel, das du ausgegeben hast vor der Saison. Da hast du ja gesagt, das Saisonziel ist, am Ende das beste Eishockey zu spielen. Und es ist uns ja tatsächlich gelungen, nur man kann sagen, etwas zu spät, oder?
Ja. Ich meine, wir hatten ja einen Plan bei der ganzen Sache. Nur du hast so lange einen Plan, bis du mal ins Gesicht bekommst.
Ja.
Und dann musst du die Pläne ändern. Aber ich finde, gerade am Ende haben wir gesehen, andersrum, wir haben die Saison wirklich so geplant, dass wir am Ende auf dem Punkt fit sind, dass wir das System sitzen haben. Nun, über die ganzen Strecken haben wir halt zu wenig Punkte geholt. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt ein sehr unangenehmer Gegner gewesen wären in den Playoffs. Aber wir waren halt nicht gut genug. Und deswegen haben wir es nicht verdient, Playoffs zu spielen.
Trotzdem haben wir ja, kann man ja auch nochmal festhalten, kleiner Funfact, einen Spieltag früher den Klassenerhalt erreicht als in der letzten Saison. Diesmal sieben Spieltage vor Schluss. In der letzten Saison waren es 6 Spieltage vor Schluss. Begeistert dich nicht so sehr, gell?
Nee.
Ist auch nur ein kleiner Funfact. Was sagst du eigentlich dazu, dass die Leute sagen, habt ihr Glück gehabt, dass Dresden in der Liga gespielt hat, dass ihr nicht abgestiegen seid?
Verstehe ich den Satz. Nichtsdestotrotz haben wir auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch viel richtig gemacht. Nicht gut genug nochmal.
Ja.
Wir haben es nicht verdient, Playoffs zu spielen und auch nicht verdient, höher zu stehen in der Tabelle. Aber wir haben auch in dieser Phase, als es wirklich eng war, geliefert. Und wenn du so, wir hatten 2 große Niederlagenserien hintereinander oder in einer Saison so groß ist, so viele Niederlagen hintereinander, das macht schon was mit einem. Aber bei der Niederlagenserie mit Pokel haben wir gutes Eishockey gespielt. Mhm. Und da kam dann auch irgendwann mal die Fantasie, dass wir auf dem richtigen Weg sind, ne? Und das müssen wir einfach maximal mitnehmen in die kommende Saison.
Am Ende haben wir eben doppelt so viele Punkte geholt wie Dresden auch. Ja.
Das ist schon. Hör mir mal auf mit Dresden. Ich würde mich gerne
über Eisbären Berlin unterhalten oder Köln oder.
Ja, was waren denn die spannenderen Spiele? Sind wir
ja,
mal ehrlich.
Ja, ja.
Das waren fantastische Duelle gegen die Top-Teams.
Ja, haben wir schon in der ersten Folge gesagt, dass wir gegen die Top-Teams gut ausgesehen haben. Ich will noch mal ganz kurz, bevor wir noch mal ins Kleingemachte uns einarbeiten, noch mal einen kurzen Blick. Wir hatten ja jetzt die Saisonabschlussfeier. Dein Eindruck?
Ja, der Standort Löwen Frankfurt, der lebt, der brennt, da steckt so viel Leidenschaft drin. Es ist krass.
Ja, vor allen Dingen auch, wenn man sieht, in der Saison, was wir A, für einen Zuschauerzuspruch gehabt haben, während der gesamten Saison. Und vor allen Dingen auch, und das ist für mich eigentlich, gerade als Stadionsprecher, eigentlich auch phänomenal, was wir eigentlich immer für eine tolle Stimmung gehabt haben.
Ja, ich hatte verschiedene Menschen hier aus verschiedenen Gründen zu Besuch bei den Spielen, sei es Scouts, sei es Kollegen. Und die haben gesagt, Jan, wenn du hier in dieser Eissporthalle stehst und weißt nicht, welchen Tabellenplatz ihr habt, dann würdest du meinen, es geht mal ganz steil nach oben. Und das macht halt diesen Standort aus und davon zehren wir alle.
Das hat aber auch geholfen, weil in so einer Phase, wo es richtig schief läuft oder wo wir alle verunsichert waren, wenn da noch ein großer negativer Druck von der Tribüne kommt, kann ich es auch mal schnell das Genick kosten, oder?
Definitiv. Und es gab auch eine Phase, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass Tom Pogel und ich, wir sind in den VIP-Raum gekommen und anstatt eines Spielers haben wir das den VIP-Talk gemacht nach dem Spiel.
Muss ich den Leuten erklären, wir machen in der Tech im Löwen-Lounge machen wir nach dem Spiel immer mit einem Spieler, immer abwechselnd mit einem Spieler praktisch eine Spielanalyse oder stellen den vor. Es kommt also nach jedem Spiel kommt ein Spieler von uns in den Talk zum Talk in die Tech im Löwen-Lounge. Und an dem Tag war Matt Redman geplant und dann seid aber ihr beide gekommen.
Ja, ich glaube, die Spieler sind intensiv genug damit konfrontiert worden, dass hier was schief läuft und dass es auf dem Eis es nicht gerade Freude bereitet, den Jungs zuzuschauen. Und wir wollten einfach Verantwortung übernehmen, der Tom und ich. Und wir wussten, dass die Mannschaft so vielen Widerständen ausgesetzt ist. Und das wollten wir einfach auf unsere Schultern abladen. Und deswegen haben wir gesagt, die Mannschaft lässt jetzt jeder in Ruhe. Die erholen sich, die machen einen Cooldown und keiner redet mit der Presse. Die Verantwortung übernehmen Tom und ich. Und das haben wir an dem Abend getan. Ich glaube, es hatte auch einen positiven Effekt danach.
Na klar, weil ihr auch ein paar Sachen erklären konntet, ja.
Power Break.
Lasst uns hier nochmal ein kurzes Break machen. Ich muss hier auch nochmal was trinken. Und da ist bei mir übrigens im Moment recht regelmäßig Holy am Start. Ich bin ja nicht so ein Energy-Eistee-Pulver-Fan gewesen, aber das Zeug schmeckt wirklich stark. Und das völlig ohne Zucker und irgendeinem anderen unnötigen Kram. Einfach ein geiler Geschmack mit gutem Gewissen. Es gibt eine riesige Auswahl. Meine Lieblingssorte gerade aktuell ist Peach Black Tea. Und es geht vor allen Dingen völlig easy. Shaker, Wasser rein, Pulver rein, fertig. Kannst du dosieren, je nach Lust und Laune, ein bisschen leichter oder volle Intensität, wie du willst. Und jetzt für euch der Löwenvorteil. Jeder Neukunde bekommt 5 Euro Rabatt mit Code LÖWEN5. Und jeder, der schon mal bestellt hat, bekommt 10% Rabatt mit LÖWEN10 auf jede weitere Bestellung. Probiert's aus auf holy.com, holy.com. Und jetzt geht's weiter. Ja, nur noch ein Satz, auch noch, ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber zum Sonderzug und zwar aus Spielersicht. Was hast du dann für eine Reflexion von den Spielern bekommen? Weil für viele war das ja das allererste Mal.
Ja, es stand ja irgendwann die Entscheidung, Jan, fährt die Mannschaft mit oder nicht?
Ja.
Und ich fand es ganz wichtig, gerade aus den Punkten, die wir gerade genannt haben, unermüdlichen Support, den uns entgegengebracht worden ist über die ganze Saison. Und dann wollten wir halt als von der sportlichen Seite auch mal was zurückgeben, haben dann gesagt, okay, wir erlauben das den Spielern. Und ich glaube, das war die richtige Entscheidung. Mhm. Denn so hat auch der Spieler mal gemerkt, und der Spieler konnte diesen Club auch besser kennenlernen.
Ja.
Und deswegen war es wichtig, den Jungs das zu erlauben. Aus der Perspektive jetzt im Nachhinein, ich hab die Spieler gefragt, die waren top organisiert.
War es ja auch,
das ist ja
hat
auch,
wirklich alles funktioniert. Ja, das stimmt wirklich.
Da hängt ja auch ein bisschen was dran, ne? Fahren die mit dem Bus dahin, dann ist die ganze Mannschaft mit ihrem Gepäck dann dahin und dann vom Bahnhof dann wieder in die Halle, in ihre Autos. Und deswegen ist er top organisiert vom Club. Danke an alle, die da mit zu tun hatten. Und die waren natürlich auch überwältigt von dem Zuspruch, den sie da bekommen haben. Auch wenn die Saison nicht so erfolgreich war, hat sich's doch angeführt wie ein kleiner Familienausflug.
Das machen die Löwen halt aus. Aber kommen wir nochmal zur Saison, nochmal zum Recap. Heißt es ja, in der Verteidigung, wir haben brutal viel Gegentore kassiert in dieser Saison. Viele, viele Gegentore. Was ist dein Fazit nur mal zu dem Defensivsystem?
Ich würde alle Systemfragen ganzheitlich betrachten. Was ich damit meine ist, dass du nicht sagen kannst, das, das oder das ändern wir und dann passiert das, das oder das. Aber man Verstehst du, was ich meine? Also
nee, aber man kann doch sagen, wir haben scheiße viel Tore kassiert und scheiße viel zu wenig Tore geschossen.
Ja, weil wir es nicht geschafft haben, zum Beispiel in den richtigen Momenten zu wechseln. Und dann hast du immer das Problem, dass du deine alten Beine gegen frische Beine hast vom Gegner und dann kommst du in der defensiven Zone nicht mehr hinterher und dann bist du den Schritt zu langsam, dann bist du nicht am Mann, da lässt du einen Schuss zu, dann muss der Torwart viel zu viel halten, als er normal müsste. Und deswegen hat das...
Wenn du das erkannt hast, warum konnte man das dann nicht abstellen? Warum hat man dann nicht schneller gewechselt? Das verstehe ich nicht.
Du meinst das System?
Ja, du sagst, man hat zu spät gewechselt.
Gewechselt meine ich der Spielerwechsel. Also der Spieler, wenn die Reihe auf dem Eis ist und die keine cleveren Entscheidungen trifft, dann hat die dann irgendwann das Problem. Du siehst es ja manchmal bei Time on Ice in manchen Stadien, dass viele Spieler viel zu lange auf dem Eis sind und dann immer gegen die frischen Gegner spielen muss und nicht wechseln kann. Und das ist uns ziemlich oft passiert. Das ist ein kleiner Part davon.
Kann man nicht von außen steuern, als Trainer, dass man sagt, ihr müsst früher runter oder
klar, aber das ist ein Prozess. Okay, und wir hatten so viele Baustellen gerade am Anfang der Saison so viele Systemumstellungen, also aus der defensiven Zone betrachtet, hatten wir eine Zonenverteidigung. Danach sind wir mit Tom Pokl auf eine Mann-gegen-Mann-Verteidigung gegangen. Das hat schon mal einen großen Unterschied gemacht und hat natürlich auch dem Spieler geholfen, seine Verantwortlichkeiten in der defensiven Zone einfacher zu verstehen. Das ist mein Mann, bei dem bleibe ich. Und vorher war vieles, wenn das passiert, dann das. Also im Englischen sagt man too many ifs. Mhm. Und damit konnten die Spieler zu dem Zeitpunkt, in dem wir waren in der Saison, auch gerade mit den ganzen Niederlagen und dann auch den Negativerlebnissen, konnte die Mannschaft mit diesem Spielsystem in der defensiven Zone null umgehen.
Mhm. Ja, und dann haben wir im Sturm haben wir das Problem, am Anfang, vor allen Dingen am Anfang hatten wir immer extrem viel weniger Schüsse überhaupt mal aufs Tor. Mal unabhängig davon, ob das Tor getroffen ist, aber wir haben auch viel, viel weniger Schüsse. Auch so ein Matuschkin, der ja dafür bekannt ist, hat ja am Anfang viel weniger geschossen, als das am Ende der Saison.
Der kam gar nicht mehr dazu.
Der
kam gar nicht mehr dazu, weil wir so viel unsere eigene Zone beschäftigt waren, dass wenn wir mal in der Vorwärtsbewegung waren, dass dann die Qualität dann vorne aufgrund der langen Minuten, die du vorher auf dem Eis warst, einfach gefehlt hat. Und deswegen hatten viele mit dem offensiven Touch das Problem, dass sie vorher viel zu lange in der defensiven Zone beschäftigt waren und das ist überhaupt nicht deren Terrain. Und deswegen hat die Systemumstellung dann wieder zurück auf das Einfache, wie es Pokl auch tut, hat uns dann extrem geholfen, uns selbst zu helfen. Und dass wir so wenig Schüsse zulassen und dass wir so wenig aufs Tor schießen, am Ende auch so wenig Tore schießen, das kommt dann am Ende zusammen. Und das fehlt uns und das muss man dann ummünzen in Punkte. Und das ist die pure Wahrheit und da haben wir zu wenig von geholt.
Und was ist jetzt die Konsequenz daraus, jetzt fangen wir nochmal an, für die Verteidigung, für die kommende Saison. Was ist euer allererstes Ziel, was ihr ändern wollt dort?
Ich glaube, wir haben auch schon eine große Veränderung gesehen, weil ein Eishockeyspiel geht los mit einem Bully. Mhm. Und wir müssen ganz klar darauf achten, dass wir dieses Bully gewinnen, weil dann hast du auch schon mal ganz große Chancen, mit dem Puck in die offensive Zone zu kommen.
Und deswegen, waren wir in der Bully-Quote insgesamt in der Saison auch zu schlecht gewesen?
Ja, waren wir. Und das war natürlich auch immer ein Thema. Da kann man trainieren, da kann man Videos anschauen, Gegenanalyse machen. Das ist alles so ein Puzzleteil von vielen Sachen, die man tun kann, um besser zu werden. Und es dürfen halt nicht zu viele Baustellen sein. Mhm. Und wir hatten dann irgendwann mal diese Phase, dass bei uns musste alles passen, damit wir ein Spiel gewinnen. Wir konnten nie mit unserem B-Game mal irgendwo hinfahren und sagen, ach, das haben wir gewonnen, wir waren heute nicht so gut.
Ja.
Wir mussten immer brutal spielen, damit wir es schaffen.
Viel investieren auch.
Viel investieren, sehr viel. Und die letzten 10 Spiele, da war es uns auch mal so, dann haben wir nicht gut gespielt und wir haben auch gegen Nürnberg nicht wirklich gut gespielt, aber wir hatten trotzdem eine Chance noch zu gewinnen. Ja. Und das kommt halt damit, dass wir verschiedene Basissachen einfach schon in unser Spielsystem als Automatismus verstehen. Und das hilft uns natürlich auch gerade, wenn man schaut, was machen wir in der nächsten Saison und wir bleiben bei dem System und wir haben auch noch viele Spieler aus dem Kader übrig. Das hilft uns vom Get-Go dann natürlich sehr.
Also mit anderen Worten, das System, was man jetzt am Ende der Saison erlebt hat, wird auch, ich sag mal, das Starting-System für die neue Saison sein.
Es wird das System sein. Wenn wir irgendwann ganz, ganz, ganz gut darin sind, wird es vielleicht hier und da eine Facette geben, wo wir es nochmal erweitern. Aber bis das passiert, das dauert mit einer Mannschaft.
Okay. Jetzt hat man oft auch gesehen, dass uns bei vielen Gegnern die Schnelligkeit gefehlt hat. sowohl in der Verteidigung wie auch Angriff. Siehst du das genauso?
Ja, zurückzuführen auch wieder auf dieses Line-Management. Das bedeutet, dass wenn wir mal hätten losfahren können mit unserem Auto, hatten wir keinen Sprit mehr.
Okay,
weißt du? Und das haben wir am Ende aber auch besser hingekriegt. Und ich fand unsere Mannschaft über die letzten 10 Spiele wirklich sehr, sehr spritzig, sehr agil und hat Top-Mannschaften wie Berlin, Köln, München echt gefordert bis zum Schluss. Und es ist nicht einfach, gegen so eine Top-Truppe, die mit Qualität gespickt ist, in eine Overtime zu gehen. Mhm. Das muss halt so ein Körper erstmal schaffen. Also die Mannschaft war ja schon, das Learning war aus den vergangenen Jahren, wir waren ja immer dann in den Playoffs und wir waren mausetot.
Ja.
Und die Zielsetzung in diesem Sommer war, es zu schaffen, dass wir das beste Eishockey spielen zum Schluss und auch am fittesten sind zum Schluss. Und das haben wir geschafft. Und wir haben über die Strecke davor zu wenig Punkte geholt, dass wir davon jetzt irgendwas haben.
Und was ist dann die Konsequenz daraus für das nächste Jahr?
Einfach systemfest zu sein von Tag 1.
Ja, aber du musst ja dann trotzdem sagen, fit sein müssen wir auch bis zum Ende der Saison wieder.
Du musst halt in den richtigen Phasen, ich glaube, uns würde es gut tun, einen guten Saisonstart hinzulegen und schon ein paar Punkte zu sammeln und dann individuell zu schauen in so einem Kalender, in so einem Jahresplan, okay, das ist jetzt eine Phase von 2-3 Wochen, da müssen wir mehr wieder in die Fitness investieren. Es kann sein, dass wir da den Eindruck machen, dass wir langsamer sind in gewissen Momenten, dass wir vielleicht mal ein Spiel verlieren werden, aber hinten raus bringt's uns was. Das haben wir dieses Jahr auch gemacht. Wir hatten ja einen Plan und Plan funktioniert so lange, bis du das erste Mal in die Schnauze kriegst. Und deswegen mussten wir auch ganz schnell mal unsere Pläne ändern und wir mussten viel anpassen und adaptieren und das war, Chaos ist das falsche Wort, wir mussten viel verändern, um den richtigen Weg zu finden. Wir sind oft vom Weg abgekommen.
Hat es uns eigentlich geholfen, dass wir eine 4-wöchige Olympiapause hatten? Und vor allen Dingen, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass wir eine 4-wöchige Pause in der DEL hatten.
Hat sich absurd angefühlt, auf jeden Fall.
Ja.
Wir haben die Zeit aber genutzt und das haben wir gut gemacht. Das ist eine der Sachen, die wir gut gemacht haben, ist, dass wir der Mannschaft und dem Trainer die Möglichkeit gegeben haben, ein Trainingslager zu machen. Mhm. Einfach nur hier bei uns in Frankfurt, ohne dass wir uns auf irgendein Vorbereitungsspiel auf den Rest nach Olympiapause vorbereiten mussten. Wir haben einfach so, so gut trainiert in dieser Zeit. Nicht nur gut, es war hervorragendes Training.
Ja.
Es war so gutes Training und davon konnten wir dann auch zehren dann in den letzten Spielen. Das war genau richtig, wie wir es gemacht haben. Wir haben den Jungs 2 Wochen freigegeben.
Wenn du das so betonst, es war ein hervorragendes Training, das stellt für mich gleich die Frage, haben wir am Anfang der Saison scheiße trainiert?
Nicht im Aufwand, das nicht, da haben wir nicht trainiert, aber im Inhalt haben wir nicht effizient genug trainiert.
Okay, gut.
Also, ist das verständlich?
Ja, und das ist auch.
Die Jungs haben sich Mühe gegeben.
Ja.
Die Jungs haben geackert.
Ja.
Die Jungs haben Fitness aufgebaut.
Ja, verstehe ich schon.
Aber wir hatten nichts in diesem Training dabei, was uns geholfen hat, Spiele zu gewinnen.
Kommen wir nochmal auf das Thema Sturm zurück. Wir hatten ja auch in vielen Spielen, du hast es ja vorhin gesagt, viele Spiele, wo wir ganz viel investiert haben und auch eigentlich schon Chancen hatten, aber eben auch die Chancen nicht genutzt haben. Was hat in dem Sturm gefehlt, wo du sagst, das brauchen wir noch, was in unseren realistischen Möglichkeiten ist, dass wir wieder einen Schritt weitermachen können.
Die Kaltschnäuzigkeit und die Effizienz, obwohl wir Fähigkeiten in der Mannschaft haben, die deswegen hier sind. Also wir haben ja Spieler, die in den Jahren zuvor produziert haben, Tore geschossen. Das haben die in diesem Jahr nicht getan, obwohl sie die Chancen dazu hatten. Und da hat uns dann in den wichtigen Momenten einfach die Qualität gefehlt, obwohl wir sie haben. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja das große Fragezeichen.
Ja.
Wenn ein Spieler in Überzahl über eine ganze Saison in derselben Position steht und schießt und schießt und schießt, bekommt er sie nicht rein. Wer ist jetzt schuld, Rüdiger? Was denkst du? Ich trage aber in die Verantwortung, ist klar, der trifft's nicht.
Das ist auch gar nicht die Frage, aber ich kann es dir nicht sagen.
Es passiert, Rüdiger. Ja. Ich war Spieler, ich hatte Saisons, ist das Ding nicht reingegangen. Ja. Da kommt das eine zum anderen. Viele Spieler hatten leider zum selben Zeitpunkt kein gutes Jahr.
Gerade am Anfang, gerade unsere etablierten Spieler.
Genau.
Das war ja ein zusätzliches Problem, nicht nur die Spieler, die du neu verpflichtet hast, sondern auch, dass ein Spieler, dass ein Carter Rowney keine riesige Tormaschine ist, ist ja okay, aber dass er nach 26 Spielen, glaube ich, oder ich weiß es gar nicht mehr genau, nach 26 Spielen sein erstes Tor geschossen hat, damit konnte auch keiner rechnen. Oder Maxim Matuschkin, der ja ein Torgarant war, der ja auch am Anfang in der Saison so gut wie keine Tore geschossen hat.
Ja, weil die Jungs mit anderen Sachen beschäftigt waren. Und das meine ich mit Systemumstellungen, mit Anpassungen.
Also im Kopf mit anderen
Sachen. Mit anderen beschäftigt
waren. Ja, okay, ja.
Und die Automatismen, die sie vorher hatten in einem strukturierten Eishockey, die haben in dem Moment dann gefehlt.
Okay,
und
ja.
Das brauchst du mir nicht sagen, wenn ich dann schaue, dass Spieler wie Carter Rowney alles richtig macht, aber nicht produziert, ist natürlich bitter. Und das fehlt als Club, uns fehlt das dann in der Tabelle. Weil Punkte, Tore sind Punkte und Punkte hat was mit Tabellenplatz zu tun. Und wenn dann zu viele Spieler unter ihrem Potenzial spielen für einen zu langen Zeitraum, dann hast du ein Problem. Und dann kommt Niederlagenserie zustande, da kommt Unruhe zustande und da musst du erstmal rauskommen. Also es war schon tough.
Ja, dann habt ihr mitten in der Saison auch eine ganz ungewöhnliche Entscheidung getroffen. Obwohl wir nicht mit Toreschießen geglänzt haben, habt ihr einen Linus Fröbey, der mit einer unserer besten Scorer ist im Team, vom Sturm in die Verteidigung gezogen. Warum?
Also Reed McNeil hatte sich verletzt an der Hand und er war länger raus. Und dann mussten wir diesen Platz füllen. Und so ungewöhnlich ist es gar nicht, dass es dann Linus wurde, weil ein Spieler, der mit sehr viel Intelligenz Eishockey spielt, und das hat Linus, Hockey-IQ ist bei ihm ganz, ganz, ganz ausgeprägt, der versteht Situationen, egal in welche Position er spielt. Und dass das ein cleverer Spieler ist, das wussten wir. Und wir wussten auch, dass wenn es einer schafft, Verteidiger zu sein, dann er. Weil er auch weiß, okay, was brauchen die Stürmer. Und er konnte die Stürmer auch gut bedienen. Er konnte im Timing her mit dem Puck gut was mit anfangen. Hat er keine Anspielposition gesehen oder Anspielpartner gesehen, hat er nochmal abgedreht. Er hat Ruhe ins Spiel gebracht. Er konnte einfach mal links blinken und rechts vorbei. Und dafür brauchst du eine gewisse Grundintelligenz. Und die bringt der Linus einfach mit. Und deswegen haben wir auch recht früh uns dafür entschieden, ihn zu verlängern und auch als Verteidiger, weil er...
Also der ist dann wirklich für nächste Saison fix als Verteidiger eingeplant.
Ja, aber ich glaube generell ist die Zukunft des Eishockey gar nicht mehr so positionsgetreu. Das würde jetzt viel, das müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Also in dem Eishockey, in dem System hat man eine gewisse Entwicklung und wichtig ist, dass du Spieler hast, die in verschiedenen Positionen spielen können, weil irgendwann wird es ganz wild auf dem Eis, glaube ich. Und der Linus, der kann das gut verpacken, weil er einfach sehr smart ist.
Ist es so einem Spieler eigentlich egal, Hauptsache er spielt, oder sagt er, nee, ich will eigentlich lieber Tore schießen als zu verteidigen? Verteidiger.
Ja, der Linus hat einfach eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Er macht das, was für den Club und für die Mannschaft am besten ist. Und wenn wir als Mannschaft besser sind mit ihm als Verteidiger, dann steckt er zurück im Wohle der Mannschaft, zum Wohle der Mannschaft. Und das war auch ein Grund, warum ich sage, hey, der Junge war Topscorer. Der hätte wahrscheinlich noch weiter gescored. Das Potenzial für mehr Tore zu schießen vorne ist natürlich, wenn du Stürmer bist, größer. Aber er hat zurückgesteckt und hat gesagt, ich helfe der Mannschaft mehr, wenn ich in der Verteidigung bin. Und das wollten wir natürlich auch honorieren, weil er hat sich ja selbst den Markt genommen für andere Vereine, weil er nicht mehr so im Scoring war. Und deswegen haben wir gesagt, pass auf, den behalten wir als Verteidiger. Und wenn irgendwann mal ein Mittelstürmer fehlt, dann können wir den vorziehen. Und in Überzahl kann er auch auf jeder Position spielen. Und deswegen ist das eine Allzweckwaffe, die uns nächstes Jahr gut zu Gesicht steht.
Okay, ja. Ja, gut, das hat sich ja wirklich richtig bewährt. Und vor allen Dingen ja auch über viele, viele Spiele habt ihr das ja durchgehalten.
Ja, er hat das Spiel belebt von hinten. Er konnte einen Aufbau machen. Ich glaube auch, dass Jojo dadurch nochmal einen Aufwind bekommen hat, weil er kontinuierlich mit ihm gespielt hat. Und das hat funktioniert, ja. Man sieht es ja an den Statistiken der letzten 10 Spiele vor allem.
Welche Stellschraube wollt ihr noch drehen?
Ja, wir brauchen mehr Effizienz im Sturm. Wir müssen besser am Bulli werden. Immer liegt das Augenmerk auf Schlittschuhlaufen, weil das Spiel ist mittlerweile so schnell, wir brauchen bessere Schlittschuhläufer, die aber auch noch Hockey spielen können. Es gibt ja Schnelle, die hoch und runter rasen, aber du musst ja auch mit dem Puck noch was machen. Und wir haben viele Charaktere in der Mannschaft, spielerisch, die eher gut sind für die letzten 20 Meter zum Tor. Die sind sehr offensivfreudig. Mhm. Und wir müssen den halt am besten in die Mitte jemanden stellen, der ganzheitlich fürs Eishockeyspiel verantwortlich ist. Mhm. Und das heißt, wir sind auf der Suche nach einem Import Center, der gar nicht so der Topscorer ist, aber der seine Mitspieler gut in Szene setzen kann. Als Beispiel so ein Evan Barrett zum Beispiel. Ja. Das ist jetzt keiner, der so viele Tore schießt, aber der verteilt und setzt die Spieler gut in Szene. Und so eine Art Spielertyp so suchen wir. Und muss gut Schlittschuh laufen, muss gut am Bulli sein. Das ist so, sind so die, das Profil für den Center. Und dann brauchen wir noch einen klassischen Knipser.
Aber ich glaube, den sucht ja jeder Verein, oder?
Ja, das ist schwer. Das ist schwer. Aber wir sind ja jetzt noch recht früh. Wir wissen, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt auch nicht mehr so viel. Wir haben ja viele Bestandsverträge. Deswegen die Suche ist gerade Import im Sturm. Zweimal. Und
da kann man sich ja auch Zeit lassen, oder?
Kommt drauf an. Du hast eine Phase, da ist das Fenster offen. Und da.
Wann beginnt das?
Das beginnt jetzt.
Ja.
Das ist jetzt offen. Das schließt sich dann irgendwann, weil dann werden die Verträge in Nordamerika gemacht. Und dann gibt's noch Spieler, die werden Tryouts machen bei NHL-Teams, bei AHL-Teams. Und wenn die da nicht unterkommen, dann hast du eine Chance, den zu bekommen. Nur das ist natürlich auch wieder ein Risiko.
Weil du lange warten musst.
Weil du lange warten musst, weil du nicht weißt, was du bekommst.
Von was für eine Zeit reden wir da? Wie lange muss man da warten? Was für ein Monat ist das? Ungefähr.
September, Oktober.
Ja, das ist ja viel zu spät.
Ja, klar.
Eigentlich viel zu spät.
Aber bei vielen Vereinen hat es funktioniert. Ich glaube, Nürnberg hat einen guten Griff noch mit Murray gemacht. Ich glaube, die Löwen Frankfurt haben damals mit Carter Rowney auch recht spät einen Spieler bekommen, der eigentlich andere Pläne hatte.
Okay, ja.
Und das ist dann so die Zeit, wo du dann nochmal Top-Jungs bekommst. Aber das ist natürlich ein Risiko. Wenn du jetzt einen guten Bestand hast, dann kannst du dieses Risiko gehen.
Mhm.
Aber wenn dein Bestand schon aus einer Saison kommt, wo du 13er geworden bist, ist es natürlich mit sehr viel Risiko verbunden.
Ja, okay. Ja.
Auf September zu warten.
Ja.
Was noch passieren könnte, ist, dass man halt sagt, man hat so einen guten Deutschen noch irgendwie an Land gezogen, dass man vielleicht auf die Importstelle dann verzichten kann. Und die später einsetzen kann und dann reagiert auf Verletzungen oder desgleichen.
Wie beurteilst du diese Saison aus Verletzungssicht? Ist es eine durchschnittliche gewesen?
Ja, Durchschnitt. Man wünscht sich immer weniger Verletzungen, klar. Wir hatten aber auch immer einen Kader, der alles hatte, um ein Spiel zu gewinnen. Also keine Ausreden, ne? Das will ich damit sagen.
Also wir hatten nicht zu wenig Spieler.
Nicht zu wenig Spieler und die Kaderstruktur war gut. In der Hinsicht von der Quantität vor allem, dass wir, was ich damit sagen, dass wir keine Ausreden und ich will nichts auf Verletzung schieben, sondern es hat die Qualität gefehlt in den wichtigen Momenten. Und es hatte nichts damit zu tun mit Verletzten und das und das. Natürlich hat es nicht geholfen, dass Jakob Lilja die ersten, sag's mir bitte, weil es hat sich für mich ewig angefühlt, dass
war's
der
ja auch, ja.
Ewig, es war ewig. Und diese Verletzung und diesen.
Und auch so eine ungewöhnliche, das ist ja eher eine Krankheit, oder?
Der war von Tag 1 krank, ja. Der Kerl. Von Tag 1 krank und irgendwann hat unser Internist mal gesagt, es kann nicht sein, ich guck mir den jetzt mal genauer an und Organe waren geschwollen und das war auch gefährlich. Wenn der einen Check gekriegt hätte, dann wäre es böse ausgegangen. Nur wenn du den Burschen angeschaut hast, der stand bereit da, ja. Aber der durfte nicht, weil das Risiko zu groß war, dass sich da was reißt. Und das war für den Jungen natürlich auch schwer. Der ist jede Woche zum Arzt gegangen, hat da seine Organe vermessen lassen.
Und wusste ja gar nicht, was es eigentlich ist.
Und ja. Man kann nichts machen, außer warten.
Brutal, ja, ja.
Und dann hat er ja auch selbst den Druck gefühlt, hey, ich wurde hier geholt als
Königstransfer.
Ja, ich mag das Wort nicht, aber ja.
Hast du es nicht so gesagt?
Ja, wenn ich einen picken müsste, wäre es gewesen, ja, zu dem Zeitpunkt. Oder war es, ja klar. Ja. Hat eine gute Vita und der kann ja Eishockey spielen. Nicht umsonst ist er dann nach Zug gewechselt und hatte in der Saison schon ganz viele Angebote aus der Schweiz. Aber der hat einem halt auch leid getan für sich, aber irgendwie, wir haben ihn auch gebraucht und das war eine scheiß Situation.
Mhm.
Auch eine aber der Baustellen
immer,
diese Saison.
Es ist ja wie immer, wenn eine Saison schlecht läuft, dass es nicht von einer Geschichte abhängig ist, sondern von so unzählig vielen Faktoren und man es nicht einfach mit einer Personalie machen kann. Obwohl dann halt die Personalie, wir haben ja über Tom Rowe gesprochen, ja dann doch entscheidend war im Nachhinein.
Ich finde, man kann das ganz gut so beschreiben. Das Potenzial minus der Störfälle, die du in so einem Jahr hast, ist dann das Resultat.
Mhm.
Und wir hatten Potenzial, wir hatten nur zu viele Störungen. Wir hatten zu viele Ereignisse, zu viele Projekte, zu viel Neues. Und das ist dann das Resultat. Leider.
Wenn du nochmal zurückblickst, was war für dich in der Saison deine größte Fehlentscheidung und was war deine positivste Entscheidung, wo du gesagt hast, da haben wir wirklich mal auf den Punkt getroffen?
Ich glaube, schlecht war, dass ich zu viel zu früh ändern wollte. Und das ist dann über den Saisonverlauf mir auf die Füße gefallen. Das würde ich anders machen in Zukunft, definitiv. Eine sehr gute Entscheidung war, dass es mir gelungen ist, Tom Pokel zu holen, weil er hat dem ganzen Standort, ja, ich will jetzt nicht sagen neues Leben gegeben, aber da kam die Hoffnung wieder und das Potenzial aus der Mannschaft und die Hoffnung kam und das Potenzial konnte man besser spüren an dieser Mannschaft. Und
können wir den lange an uns binden?
Ich hoffe. Ich hoffe, ich glaube, wir sollten jetzt nicht so weit in die Zukunft schauen. Ich glaube, wir sind alle gefragt, kurzfristig jetzt...
Nach dieser Saison.
Nach dieser Saison kurzfristig besser zu werden. Da sind wir alle gefragt. Und sollte uns das gelingen, warum sollten wir dann was ändern? Und deswegen ist meine Hoffnung mit Tom Pokel und auch mit dem Material, welches wir dann zur Verfügung haben an Spielern, schnell besser werden. Das ist das Ziel. Aber...
Das wollen alle anderen auch.
Das wollen alle anderen auch. Nur wir haben einen Vorteil. Wir haben in dieser kurzen Zeit schon so viel Erfahrung gesammelt, dadurch, dass nicht so viel gut gelaufen ist letztes Jahr, dass wir diesen Fehler nicht zweimal machen werden.
Da will ich gleich mal einen Philosophie-Einwurf. Das kennst du ja wahrscheinlich schon. Fehler sind Helfer, nur anders buchstabiert. Also wenn das nicht
macht Sinn.
Mein Philosophiebeitrag ist
macht
in,
Sinn.
In der Folge.
Ich sag's nochmal für
unsere Zuhörer zu Hause, dass sie sich das auf der Zunge zergehen lassen können. Fehler sind Helfer, nur anders buchstabiert. Es ist nicht von mir, aber ich finde es genial.
Power Break.
Jetzt mal ein kurzes Break, ein ganz anderes Thema. Wusstet ihr eigentlich, dass wir rund 2,5 Millionen Schritte pro Jahr machen? Kein Wunder, dass die Füße dann irgendwann mal sagen, hey, ein bisschen Support wäre doch ganz nett. Und jetzt kommt unser Podcast-Partner Skechers ins Spiel. Und wirklich, ich trage Skechers regelmäßig. Auch bei jedem Heimspiel, habt ihr sicher schon gesehen. Nicht nur, weil sie super bequem sind, sondern auch, weil ich super bequem bin. Die Skechers Slip-In sind eine geniale Erfindung. Ich muss mich nicht mehr bücken und auch keine Schuhe mehr binden. Probiert's einfach mal aus. Übrigens, gerade an langen Tagen sind die Skechers richtig bequem, nicht nur stylisch. Und jetzt geht's weiter. Gut, weiter. Weil ja nochmal ein Ausblick ist für dich, wenn wir nächste Saison in die Pre-Playoffs kommen, ist es das Ziel für dich oder ist das Ziel höher? Das ist ja überhaupt, das ist nochmal ein Thema.
Spannend.
Was ich richtig spannend finde und weil wir das nämlich von beiden Seiten sagen. Wenn wir vor der Saison ein Ziel ausgeben, wir wollen nur die Klasse erhalten, kann es nicht so idiotisch das ist und so sehr dir das nachher auf die Füße fällt, besonders dann von der Fanseite oder von unseren Besuchern. Aber kann es nicht sein, dass es die Spieler motiviert, dann wirst du halt nicht Sechster, aber wirst du vielleicht am Ende Neunter oder Zehnter?
Ich glaube,
weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man intern ein Ziel sich setzt und extern ein Ziel definiert, was verständlich ist. Und ich habe auch oft darüber nachgedacht, über diesen Platz 6, über das.
Ja.
Und du hast gerade gesagt, es fällt dir auf die Füße. Jetzt haben wir dieses Jahr das Saisonziel rausgegeben, wir bleiben in der Liga. Oder wir schauen, dass wir so schnell wie möglich den Klassenerhalt schaffen. Und
aber das sagen wir, haben wir jedes Jahr gesagt, jetzt ja. In der DEL. Ja,
ja, und uns sind auch so viele Sachen auf die Füße gefallen. Also das ist eine spannende Frage und mit der beschäftige ich mich täglich, weil ich bin ja auch mit Spielern in Gesprächen, mit potenziellen Neuzugängen. Wenn für euch okay ist, jetzt hier einfach nur Zehnter zu sein, so, dann bin ich da, glaube ich, falsch, an der falscher Stelle. Ist ja auch legitim. Ja,
deswegen sage ich, das ist so bitterschwer, egal was immer du sagst, du kannst es eigentlich nur
andere
falsch
Teams machen es aber nicht anders. Ich glaube, wenn du
Bist du eher der Typ zu sagen, wir überpacen das Ziel?
Ich bin Realist und ich glaube, wenn ich dann irgendwann ein Gefühl bekomme von der zukünftigen Mannschaft, wenn sie auf dem Eis stand, und da rede ich jetzt nicht von Geschwätz aus dem Sommer, sondern wenn sie wirklich auf dem Eis stand und nach der Vorbereitung vielleicht auch, gib mir noch ein bisschen mehr, dann kann ich recht realistisch einschätzen, was aus der Mannschaft rauszuholen ist. Oder alles andere davor ist ja Quatsch.
Ja, aber würdest du dann eher tendieren, das Ziel ein Stück höher zu setzen, weil du damit die Mannschaft auch locken willst oder reizen willst? Oder würdest du
also
eher
es bleibt,
sagen,
ich könnte
um die Zuschauer zu bringen, dass die Zuschauer, wenn du sagst, wir wollen nicht absteigen, dann sind wir 13, dann kann man sagen, klar, das Saisonziel erreicht.
Nee, es wird immer unser Saisonziel bleiben, das, was wir auch die letzten Jahre hatten, und wir sind gekommen, um zu bleiben, und das ist auch eine Sache, das ist gut, dass wir noch da sind, ja? Das ist schwer, in dieser Liga zu bleiben.
Wir sind die Einzigen, die das geschafft haben, vier Jahre am Stück.
Das ist nichts, was ich jeden Tag mir sage, oh, wir sind cool. Nein, aber das darf man nicht vergessen. Aber ganz wichtig ist, was wir da unten im Maschinenraum für einen Plan haben und was wir da unten uns als Ziel setzen, und alles andere bleibt, wie es ist, Rüdiger.
Ja, okay, ja.
Aber es ist eine spannende Frage,
ja,
und die kann ich dir gar nicht zu 100% beantworten, um ehrlich zu sein.
Ich glaube, es gibt auch keine, da gibt es keine richtig oder falsche Antwort, egal wie man das macht. Wie es ja oft so ist, dass Sachen eben nicht mit rechts oder links einfach abgetan sind.
Vor allem nicht im Sport.
Genau, ja. Wo ihr dann auch die Überraschung dazu kommt. Aber das ist ja eigentlich das Spannende. Ich finde es ja nach wie vor spannend. Warum fasziniert mich dieser Eishockeysport so, gerade hier am Standort Frankfurt? Wir kommen an die Nix-Eissporthalle. Und ich weiß, egal gegen wen wir spielen, egal auf welchem Tabellenplatz der steht, du weißt nicht, was passiert, wenn du nach Hause gehst. Wie ist das Spiel ausgegangen? Wie oft haben wir es schon überlebt, dass wir völlig überraschend gewonnen haben? Wie oft haben wir es überlebt, dass wir kläglichst verloren haben? Deswegen, aber das ist doch der eigentliche Reiz, oder?
Ja.
Ja, für dich wäre es natürlich schon eine
Siegesserie
von 20 Spielen für dich schon.
Ja, aber du beobachte doch mal die Liga. Jetzt hat Köln einen Durchmarsch gemacht dieses Jahr in der Saison, und dann haben die zwei Spiele kurz vor Schluss irgendwie verloren, oder in den letzten drei Spielen haben sie zwei verloren, und auf einmal war, ich bin doch auch schon lange an diesem Standort.
Ja.
Wie oft waren wir Erster nach der Vorrunde, und dann hieß ja, die Playoffs zählen. So, ne? Also du wirst es nie allen recht machen. Ich glaube, wir als Standort, uns ist gut, einfach ehrliche Arbeit zu leisten, dass wir einfach ein Team haben, welches sich den Arsch aufreißt auf dem Eis, und das muss dann, das erkennen, das wird ja hier anerkannt ohne Ende, und dann fahren wir für die nächsten Jahre gut in eine Mannschaft, denen es wichtig ist, wie sie hier abschneiden, und wir müssen einfach von oben runter, ich ganz vorne weg, wir müssen besser werden, wir müssen schauen, dass wir weniger Fehler machen, wir müssen aus Fehlern schnell lernen, und das sind die Voraussetzungen für Eishockey, welches zu Frankfurt gehört.
Ja, jetzt haben wir viel über Zukunft gesprochen. Lass uns noch mal kurz eine Rückblende machen über Spieler, die uns verlassen. Und allen voran, Reid McNeil ist weggegangen. Wie ist da deine Entscheidung?
Ja, vor längerer Zeit haben wir mal zusammengesessen, haben gesagt, dass es für die Zukunft für ihn einfacher wäre, hier in Frankfurt zu bleiben, wenn er einen deutschen Pass bekäme. Das ist nicht passiert, und als er auf mich zukam und wollte im Jetzt und Hier damals eine Verlängerung und ich ihm die nicht geben konnte, hat er mich dann gefragt, ob er dann wechseln dürfte nach Ljubljana, weil die hätten für ihn und seine Familie einen Plan und da kann er langfristig unterschreiben, und dem wollten wir dann nicht im Weg stehen. Also da haben wir uns dann Tschüss gesagt, und
Okay, was mit Dennis Lobach?
Mit Dennis saß ich auch. Generell mit allen Spielern, die in unserem Kader waren, habe ich lange Gespräche geführt. Und mit Lobi war auch ein Thema für die Verlängerung. Nur da haben sich dann einfach klassisch dann die Wege getrennt.
Okay, ja. Mirko Panofsky?
Ja, Mirko ist ein super Torwart. Von seinem Profil her kann man nur einen in der Mannschaft haben, und ich sehe die beiden mit Brenner und Pantowski irgendwo in einem Bereich. Und natürlich habe ich mit dem Gedanken gespielt, kurz auch beide nochmal zu behalten. Nur wenn wir was verändern wollen, dann müssen wir was verändern. Und deswegen, ich wünsche dem Mirko alles Gute. Ist ein Top-Junge, ist ein guter Sportler und ist auch ein guter Torwart. Und wir haben uns in der Hinsicht dann für Cody entschieden. Und das ist der Grund. Ich konnte nur einen von beiden behalten.
Okay. Ryan McKinnon?
Ist auch ein guter Spieler, aber auch da, wenn wir was verändern wollen, müssen wir was verändern. bei den Spielern, die mit dem Contract Year sind und wo die Verträge auslaufen. Das ist meine einzige Möglichkeit. Denn in der Verteidigung hatten Matuschkin und Wirt und Pasan und Bidul und Kose, die haben ja schon Verträge. Das heißt, es bleibt am Ende für mich ganz wenig Spielraum, besser zu werden. Und vor allem muss ich ja immer schauen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt.
Okay, ja. Das berücksichtigen ja viele gar nicht, weil es ja immer
noch so steht. Das darf nicht vergessen werden. Ja. A, wie viele Positionen sind denn überhaupt zu vergeben? Ja. Und meistens plant man mit 8 Verteidigern, vielleicht auch 9. Dann, wie viel von diesen 8 Positionen müssen U-Spieler sein? Weil pro Spieltag müssen 3, wenn du mit dem vollen Line-Up gehen willst, im Line-Up sein. Und dann hast du dann vielleicht nur noch 5 oder 6 Positionen, dann hast du Imports zu berücksichtigen und. Also das ist nicht so einfach, das zu planen. Und deswegen, obwohl es gute Spieler alles sind, man hat halt auch finanzielle Schmerzgrenzen und muss in dem Bereich Lösungen finden. Und da kann man, das ist kein Wunschkonzert.
Wie schwer ist dir die Personalie Carter Rowney gefallen?
Unfassbar schwer. So ein Gespräch musst du mal führen. Tolles Gespräch. Ganz, ganz toller Mensch, ganz toller Spieler auch. Ich glaube, das ist einer der Spieler, den ich unfassbar schätze, weil er einfach so ehrlich Eishockey spielt. Ganz ehrlich, einen Job, arbeitet für andere mit, ist verantwortungsbewusst und top Mann. Nur auch da, wir haben nur gewisse Möglichkeiten, uns zu verbessern. Und auch da, der Vertrag ist ausgelaufen. Und auch da muss ich schauen, ihn zu ersetzen. Und das ist meine Aufgabe.
Und das ist schwer, oder?
Das ist sehr schwer. Das ist sehr schwer. Nur wie gesagt, wir wollen was verändern, wir müssen was verändern. Und wir haben nicht so viele Möglichkeiten, was zu ändern, weil viele Spieler mit langfristigen Verträgen ausgestattet sind. Und deswegen gibt es wenig Spielraum, was zu tun. Und deswegen muss ich jeden Spielraum nutzen.
Nathan Burns.
Ja, mit Nathan hatten wir schon die Absicht, und von beiden Seiten hatten wir die Absicht, dass das weitergeht. Nur das hat leider nicht funktioniert, hat leider nicht geklappt. Und jetzt hat er eine neue Herausforderung. Und meine Herausforderung ist es dann, ihn zu ersetzen.
Was heißt es, leider nicht geklappt?
Naja, es gibt ja mehrere Aspekte für so eine Verlängerung. Und der Spieler entscheidet sich am Ende auch, macht das nicht. Geht er woanders hin, sucht er sich eine neue Herausforderung. Und ja, die Absichten waren da, aber es hat halt leider nicht geklappt.
Aber es gibt ja auch Spieler, die wir behalten, mit Whitman zum Beispiel. Was sagst du dazu?
Ich bin sehr froh, dass er bei uns in der Mannschaft ist.
Weil so ein Spieler, ist ja ein Kämpfer vor dem Herrn.
Ja, so ein Spielertypen in der Mannschaft zu haben, hilft. Er hat auch gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Weil er auch ein paar Tore geschossen hat, aber auch für ganz viel Unruhe sorgt. Und interessant bei ihm ist mal zu beobachten, dass viele Tore durch ihn fallen, ohne dass er einen Punkt dafür bekommt, weil er einfach wirklich im Weg steht. Und das kann er gut. Und das ist positiv gemeint, weil er hat diese sogenannten Flash-Screens, in denen er einfach vom Torwart in den richtigen Moment vorbeifährt, dass er die Orientierung verliert. Und wir profitieren sehr von Matthew Whitman. Und auch er wird in seinem zweiten DEL-Jahr es einfacher haben, zurechtzukommen. Also ich glaube schon, dass er und die Schiris hier und da mal Probleme miteinander hatten. Und ja, da haben wir ihn auch mal zur Seite genommen und haben gesagt, wie er mal da mit denen umzugehen hat und dass er die eher auf seine Seite ziehen soll als andersrum. Mhm. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Spieler für uns, gerade vorm Tor. Und mit seiner Energie, die er bringt, und er scheut sich auch keinem Faustkampf. Und das ist ein Spieler, der eigentlich zu Frankfurt sehr gut passt.
Bernie Johnson war ja zu meinem, kennst du ja Bernie Johnson, oder?
Er kennt ihn nicht.
War zu meinem tausendsten Jubiläumsspiel da, weil wir haben hier noch einen Talk danach gehabt in der Tesch im Löwen-Lounge. Wir haben noch ein bisschen über alte Zeiten gesprochen, über Schläger vermessen. Warum machen ihr das eigentlich heute nicht mehr?
Es gibt keine so Exoten mehr wie damals.
Ja?
Nö, das ist alles in der Reihe.
Also meinst du, wenn man das heute wirklich überprüfen wird, halten sich da alle an die Norm, Schlägerhöhe und Schlägerkrümmung?
Ja.
Das Interessante aber war, was glaubst du, was sein Lieblingsspieler bei uns in der Mannschaft war?
Irgendjemand mit viel Energie.
Ty Glover.
Ja, ich glaube, der hätte zur Zeit, wo Bernie hier war, hätte auch gut in die Mannschaft gepasst, weil er unfassbar Energie reinbringt und noch ein bisschen dreckig spielt, aber ein guter Schlittschuhläufer ist, einen guten Schuss hat und einem Gegner echt viel Probleme bereiten kann. Ja, also ich verstehe das. Wir schätzen ihn auch sehr. Wir sind auch froh, dass er bei uns bleibt. Und interessant auch, nicht nur Bernie sagt, dass das ein guter Spieler ist, sondern auch als ich jetzt in Nordamerika war, ist es ja so, dass man dann mit verschiedenen Scouts dann auf der Tribüne sitzt. Ja, wo kommst du her? Frankfurt Löwen, aha. Dann machen die Lead Prospect auf, gucken den Kader durch und sagen, ah, Glover, ist ein guter. Ja, ist ein guter. Ja. Und das ist mir, ist mir überall passiert, an jedem Standort.
Sagen die nur oder kennen die den wirklich?
Die kennen den, ja, weil die wissen, was er für Qualitäten hat und, ja, die schauen da durch und sagen, oh, Glover ist da, guter Spieler, oder? Und ich sage, ich bin sehr zufrieden mit ihm. Also, der bringt was zum Spiel, der bringt was mit, was unser Eishockey hier in Frankfurt braucht. Und es ist sehr, sehr viel Energie. Und auch für ihn dann im zweiten Jahr, glaube ich, wenn er dann nochmal so richtig in Europa angekommen ist, hat das auch viel Potenzial nach oben. Okay. Alle.
Ja. Ne? Michael Chojo?
Ja, also das, was ich in ihm gesehen habe, als ich in der zweiten schwedischen Liga beobachtet habe, sehe ich hier. Ich würde es gerne öfter sehen. Er hat Qualitäten. Und da hoffe ich natürlich auch sehr, dass im zweiten Jahr mit mehr Ruhe im Kader, vielleicht auch mit Fröberg weiter an der Seite, der noch mehr Impact hat auf die Mannschaft und aufs Scoring.
Gepunktet hat er ja auch ordentlich, oder?
Ja, ich glaube, der war mal zum gewissen Zeitpunkt auch punktbester Neuzugang. Aber auch er mehr, ne?
Aber auch da halt überall nochmal Potenzial.
Klar, ich glaube, jeder unserer Spieler dieses Jahr hat unterm Potenzial gespielt. Und das ist natürlich auch eine gute Erkenntnis, zu wissen, da ist noch was rauszuholen.
Jetzt haben wir gerade ganz aktuell Björn Krupp als Neuzugang verpflichtet. Wie ist es dazu gekommen? Und warum hast du dich für Björn entschieden?
Ich glaube, Björn bringt was mit, was unserem Eishockey gut tut. Und es ist ein ganz klares defensives Abwehrbollwerk. Und er hat auch vom Charakter her die Erfahrung, die er da hat, auch durch den Gewinn der Silbermedaille und mit den Clubs, in denen er vorher gespielt hat. Das ist ein absoluter Gewinnertyp.
Erzähl mal, nicht jeder weiß es von unseren Hörern. Wo hat er jetzt als letztes gespielt?
Ja, bei Wolfsburg, davor war er in Mannheim und in Köln. Und das sind natürlich Stationen, von so Erfahrung können wir als Club dann halt auch nur profitieren auf unserem Weg, den wir dann bestreiten wollen. Und Björn ist ein solider, erfahrener deutscher Abwehrspieler, der uns gut zu Gesicht steht.
Ja, ich finde, haben wir eigentlich alle meine Themen durch. Aber wir haben ja auch noch ein paar Fragen von unseren Fans. Was ist eigentlich der Vor- und was ist der Nachteil von 2-Jahres-Verträgen?
Manche Spieler bekommst du nur mit einem 2-Jahres-Vertrag. Und der Vorteil kann sein, dass wenn du die zum guten Kurs hast, dass sie im zweiten Jahr dann auch nicht so teuer sind. Kann aber auch ein Nachteil sein, wenn sie nicht gut funktionieren, hast du sie im zweiten Jahr halt auch noch.
Interessante Frage auch noch zwischen Erstkontakt und der Unterschrift. Das ist die Tinte trocken ist, sagt man ja immer so schön. Wie viel Zeit vergeht da?
Oh, manchmal geht's ganz schnell und manchmal dauert es ewig. Also,
was war das Schnellste, was du erlebt hast?
Schnelles Erstkontakt, Austausch, Trainerrücksprache, das ist immer ganz wichtig. Also ich habe den Erstkontakt und dann möchte ich, dass der Trainer auch nochmal mit ihm spricht. Und wenn wir dann zusammen sagen, okay, let's do it und der finanzielle Rahmen passt, dann geht es schnell und ist auch in 3 Tagen erledigt.
Apropos finanzieller Rahmen, den bekommst du ja praktisch vor der Saison vorgelegt. So und so viel darfst du ausgeben.
Genau, ich habe einen Rahmen, in dem ich mich bewegen darf und der Spieler hat Vorstellungen und da muss man sich irgendwie dann treffen, ja, und dann geht's schnell.
Das ist ja dann am Ende hin, wenn du das Restbudget hast, ist es schon auch schwierig, oder?
Ja, aber das bringt meinen Job mit sich, ne? Also da muss ich halt vorher gute Arbeit leisten, dass ich am Ende nicht mehr in die Bredouille komme, dass es irgendwie nicht mehr reicht. Und im besten Fall ist es ja auch so, dass der Kader steht und man gar nicht mehr so viel am Ende justieren muss. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das immer ein Ziel ist, weil eine Nachverpflichtung ist immer ein ganz, ganz, ganz großes Risiko.
Okay, ja. Frag noch eine, wie machst du das mit den Zeitverschiebungen zu den Agenten?
Das ist tatsächlich schwer, weil die Kollegen in Nordamerika, die richten sich jetzt nicht nach uns.
Oh yeah.
Und deswegen ist es an so einem normalen Arbeitstag, sage ich mir, ich komme dann irgendwann nach Hause, ich gucke nicht auf die Uhr, aber dann ist es meistens dunkel. Und dann sage ich meiner Frau, du, ich gehe jetzt nochmal für 2-3 Stunden telefonieren. Das ist dann auch interessant, ja. Aber so ist das Geschäft und auch das bringt der Job mit sich. Und die Zeitverschiebung, die ist eine Herausforderung. Auch gerade bei den Scouting-Trips, das war auch ein Thema.
Wie du dann vor Ort warst.
Vor Ort und wieder zurück und so, aber...
Ja, kann ich mir vorstellen. Auch eine interessante Frage. Wie hat sich der Zeitaufwand zum Posten des Sportdirektors verändert? Wahrscheinlich die Frage vom Co-Trainer zum Sportdirektor.
kannst du nicht vergleichen. Als Co-Trainer hast du ein Spiel vorbereitet, ein Spiel nachbereitet und fertig. Laptop zugeklappt. Ciao. Hier und da hast du nochmal den Spieler angeschaut oder bist mal irgendwie nach Mannheim gefahren, um DNL zu schauen. Aber das kannst du nicht miteinander vergleichen. Es ist wirklich das viel zitierte 24-7 und immer. Gerade wenn auch so ein Deal mit Nordamerika nachts gerade kurz davor ist zu passieren, dann lege ich mal jetzt nicht schlafen und sage, ja, wir hören uns morgen wieder, ich mache jetzt mal Bubu, sondern da ziehst du halt komplett die Nacht durch und dann hast du aber am nächsten Morgen hier auch wieder Training oder hast ein Auswärtsspiel. Also es gibt überhaupt keine Zeit, an die man sich irgendwie, nach der man sich irgendwie richten kann. Das ist wirklich verrückt. Aber ich merke das immer erst danach, wenn meine Frau mir mal sagt, weißt du eigentlich, dass du in der letzten Woche genau so und so oft hier zu Hause warst und mal ansprechbar warst für uns? Und dann sage ich immer, oh ja, stimmt.
Brutal, ja. Ja, nächste Frage noch, wann nehme ich dann noch? Wie nah warst du an dem Punkt, dass du mal hinschmeißen wolltest? Ich meine, wir hatten ja alle die Phase, wo es wirklich um nackte Abstiegsangst gewesen, wie 4 Punkte von Dresden war. Wie nah warst du da an dem Punkt, dass du hinschmeißen wolltest?
Also, wir hatten so viele Situationen in der Saison, wo ich einfach im absoluten Kampfmodus war, Rüdiger.
Ja.
Wir haben so viele Sachen gemacht, wie zum Beispiel Spielertransfers und Trainerwechsel. Und ich war einfach so in dem Kampfmodus, dass ich eigentlich nie hinschmeißen wollte, aber immer bereit war, alles zu tun, damit es besser wird.
Ja, und vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, auch hier die zweite Podcast-Folge mit mir zu machen. Alle Fragen konnten wir natürlich nicht hier vorlesen, aber ich hoffe, dass das meiste beantwortet ist. Meine Abschlussfrage an dich: Wie bist du motiviert für die neue Saison?
Ich will die Energie der letzten Spiele mit in die neue Saison nehmen. Dankeschön, Rüdiger.
Ja, danke, Jan. Das war die zweite Folge mit Sportdirektor Jan Bartha. Lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns wieder mit der nächsten Löwengebrüll-Podcast-Folge. Wahrscheinlich mit Tom Pogel.
Ehrlich. Bissig. Stark. Löwengebrüll. Der offizielle Podcast der Löwen Frankfurt. Powered by Skechers. Jetzt abonnieren.
Ein All Ears on You Original Podcast.